Wenn man, so wie ich, seit vielen Jahren als Rechtsanwältin in der Wasserwirtschaft unterwegs ist, stolpert man immer wieder über Rechtsfragen, die man gerne vertieft beleuchten und von allen Seiten betrachten möchte. Oftmals bleibt mir dafür leider zu wenig Zeit. Eine schnelle, einfache und unkomplizierte Lösung ist gefragt. Ob diese Lösung dann auch 100% rechtlich korrekt ist, ist manchmal nachrangig. Deshalb freue ich mich, dass das Wasserrecht auch im universitären Umfeld ausreichend Platz findet und sich die Forschung und Lehre mit spannenden Rechtsfragen auseinandersetzt. Allen voran trifft man hier immer auf das Institut des deutschen und europäischen Wasserwirtschaftsrechts, das IDEW, an der Universität in Trier.
No Age to O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.
Mein Name ist Beate Kramer und ich freue mich, dass ich heute mit Herrn Professor Dr. Michael Reinhardt sprechen darf. Herr Professor Reinhardt ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Universität Trier und seit 2006 Direktor des Instituts für deutsches und europäisches Wasserwirtschaftsrecht an der Universität in Trier. Guten Tag, Herr Professor Reinhardt. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir über die wasserwirtschaftsrechtlichen Herausforderungen in Theorie und Praxis zu sprechen. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Kramer. Danke für die Einladung zum Interview.
Herr Professor Reinhardt, ich habe gesehen, dass Sie sich bereits 1989 in Ihrer Promotion mit wasserrechtlichen Fragestellungen beschäftigt haben. Mit Blick auf meine eigene Erfahrung mit der juristischen Ausbildung möchte ich behaupten, dass dieses Rechtsgebiet nicht das naheliegendste ist. Wie kam bei Ihnen dieser frühe Weg in wasserrechtliche Themen?
Ja, der Weg zum Wasserrecht, das können Sie nicht wissen, aber im Grunde fand meine erste Begegnung mit diesem Rechtsgebiet sogar noch früher statt, nämlich völlig überraschend und natürlich auch genauso unvorbereitet in einer Klausur im ersten Staatsexamen. Da ging es nämlich um eine wasserbehördliche Ordnungsverfügung. Aber die Klausur ließ sich glücklicherweise auch ohne besondere wasserrechtliche Kenntnisse ganz passabel lösen, wenn man nur die verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Grundlagen in Ansatz gebracht hat. Das genügte, um die vom Prüfungsamt erwartete rechtlich korrekte Lösung zu finden. Und im Grunde ist das auch heute noch der Schlüssel für die Befassung mit wasserrechtlichen Fragen, auch mit wasserrechtlichen Fragen. Es geht um die Grundlagen. Mein akademischer Lehrer Jürgen Salzwedel, bei dem ich dann auch die von Ihnen angesprochene Dissertation geschrieben habe, hat sich mit Recht nicht als Wasserrechtler, sondern vielmehr als Staats- und Verwaltungsrechtler bezeichnet, der halt im Schwerpunkt Wasserrecht betreibt. Ich halte das ebenfalls für den richtigen Ansatz. Viel besser, als dekorativ darauf hinzuweisen, man sei Wasserrechtler oder man komme vom Wasserrecht oder so.
Wie eingangs erwähnt, sind Sie ja seit einigen Jahren auch Direktor des Instituts für deutsches und europäisches Wasserwirtschaftsrecht. Was genau macht dieses Institut und wer sind die Mitglieder?
Das Institut beschäftigt sich mit dem Wasserrecht und eben mit seinen Europa-verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Grundlagen in der gesamten Breite. Gegenstand unserer Arbeit ist also nicht nur der Gewässerschutz als ein Teilbereich des Umweltverwaltungsrechts, sondern vor allem auch die rechtliche Ausgestaltung der Nutzung der Gewässer durch den Menschen. Das reicht dann vom ökologischen Gewässerschutz bis hin zu wirtschaftlichen Fragen der Struktur und der Finanzierung der öffentlichen Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung. Wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit sind dabei die Kommentare zum Wasserhaushaltsgesetz, zum Wasserverbandsgesetz und zum Bundeswasserstraßengesetz. Darin und auch in den verschiedenen weiteren Veröffentlichungen sind die Ergebnisse unserer Arbeit vertieft fixiert. Ich weiß aber natürlich auch, dass man gerade auf den Entscheiderebenen der Branche eher lesen lässt als selber liest. Sie kennen das sicher. Das Paper für die Leitungsebene darf eine DIN A4-Seite regelmäßig nicht überschreiten. Und das am besten auch noch in barrierefreier Sprache. Da geht also dann regelmäßig das ein oder andere wichtige Detail gerne mal verloren. In der wasserwirtschaftlichen Praxis deutlich stärker wahrgenommen sind also unsere Vorträge, Veranstaltungen und Diskussionen zu ganz verschiedenen wasserrechtlichen Themen. Und diese Veranstaltungen bieten wir, auch weil Trier ja nun ein bisschen am Rand der Republik liegt, ähnlich wie Berlin, im ganzen Bundesgebiet an, also jedenfalls soweit es die pandemische Lage zulässt. Das Institut wird von einem heterogen zusammengesetzten Förderverein getragen. Unter unseren Mitgliedern haben wir Verbände und Unternehmen, und zwar nicht nur solche der Wasserwirtschaft, auch Ministerien und natürlich, aber das muss ich Ihnen gegenüber ja nicht besonders betonen, auch einschlägig tätige Anwaltskanzleien.
Das heißt, ein kunterbunter Haufen, der hinter dem Institut steckt und mit vielen Erfahrungen, viel Input natürlich auch Einblicke in die Wasserwirtschaft gewährt. Jetzt begleiten Sie diesen Prozess ja schon einige Jahre und kennen die juristischen Sorgen und Nöte der in der Wasserwirtschaft tätigen Unternehmen und Behörden. Haben Sie den Eindruck, dass sich diese in den letzten Jahren oder Jahrzehnten stark verändert haben? Und wenn ja, was sind dabei aus Ihrer Sicht die häufigsten und oder drängendsten Fragen?
Ja, stark verändert. Ein jedes Ding hat seine Zeit und natürlich hat auch jede Zeit ihre eigenen Fragen. Die einzelnen Schwerpunkte, die mögen sich dabei immer mal wieder wandeln. Aber im Kern geht es doch immer wieder um strukturell ganz ähnliche Aspekte. Nämlich um die Lösung der grundlegenden wasserwirtschaftlichen Probleme mit dem Mittel des Rechts. Das heißt mit anderen Worten, die Moderation der Konflikte von Schutz und Nutzung der Gewässer durch das Gesetz. Besondere Meilensteine, die man vielleicht hervorheben könnte, waren etwa seit den 1970er Jahren die Erweiterung des Wasserhaushaltsrechts um den ökologischen Gewässerschutz und nicht erst seit dem Jahr 2000 die Europäisierung des Wasserrechts. Also vor allem Fragen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Und heute ist natürlich die Fortentwicklung des Wasserrechts unter dem Eindruck des Klimawandels das drängendste Thema schlechthin.
Wenn wir das sofort mal als Anknüpfungspunkt nehmen, Klimawandel als zentrales Thema in der Wasserwirtschaft. Ich habe ja gesehen, dass es hier einige Veröffentlichungen auch von Ihnen gibt. Was sind denn die rechtlichen Fragen, also die zentralen rechtlichen Fragen, die sich um dieses Thema ranken?
Das Wasserrecht, so wie wir es heute vorfinden, ist in seinen Grundstrukturen, Zielsetzungen und auch Instrumenten noch das Produkt einer Gesetzgebung für ein wasserreiches Land. Zwar lassen sich viele der ganz neuen Herausforderungen im Klimawandel durchaus auch mit dem heute schon zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumentarium effektiv angehen, eine spezifische Ausrichtung der wasserrechtlichen Regelungen auf den Klimawandel, den gibt es allerdings nur sehr vereinzelt. Und im Europarecht ist es übrigens auch nicht viel anders. Und dass der Gesetzgeber wie mit einer Pipette an der einen oder anderen Stelle das Wort Klima ins Gesetz geträufelt hat, ist oft nicht mehr als Beruhigungsmittel für den flüchtig Besorgten. Zur konkreten rechtlichen Steuerung trägt das natürlich nur wenig bei. Der Klimawandel erinnert uns aber mit Nachdruck an den nach wie vor anthropozentrischen Ansatz unseres Wasser- und auch Umweltrechts. Der Mensch steht also im Mittelpunkt. Gerade in Wassermangelsituationen, aber auch mit Blick auf die sich häufenden Starkniederschläge, treffen notwendige wasserwirtschaftliche Maßnahmen oft auch auf ökologische Schranken. Klimaschutz und Umweltschutz sind also durchaus keine einträchtig parallel laufenden Ziele, wie viele meinen oder behaupten. Wenn beispielsweise ein Versorger in sommerlichen Trockenperioden in höherem Umfang als früher auf das natürliche Wasserdargebot zugreifen muss, um die Versorgung der Menschen sicherzustellen, dann stößt er oft an gewässerökologische und auch an naturschutzrechtliche Grenzen. Zugespitzt frage ich mich da manchmal wirklich, ob wir uns die idealen natürlichen Gewässerlandschaften, wie sie vor allem im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie von vielen gefordert werden, in Zeiten des Klimawandels wirklich noch leisten können. Aber das ist natürlich in erster Linie eine politische und erst danach, aber immerhin auch eine rechtliche Frage.
Jetzt führt ja dieser Klimawandel auch dazu, dass mit heißem Sommer und niederschlagsarmem Winter eben das Wasserdargebot in einigen Regionen zurückgeht. Sie hatten ja eben Beispiel genannt, dass sich verschiedenste Fragen stellen, wenn ein Wasserversorger in Zukunft mehr Wasser braucht als vorher. Es gibt ja daneben auch noch ein anderes Thema, was in der juristischen Welt heiß diskutiert wird. Das Thema der Nutzungskonkurrenzen und die Frage nach dem Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung, wenn wir über die Einräumung von Wasserrechten sprechen. Hierbei gilt es ja zu klären, wer auf Wasser zugreifen darf, wenn es mehrere, ich sag mal, Interessenten gibt. Und in einer Situation das Ganze erfolgt, wo mehr Bedarf besteht, als tatsächlich verfügbares Wasserdargebot existiert. Meine Erfahrung ist, dass die öffentliche Wasserversorgung mit ihren Entnahmerechten regelmäßig mit verschiedensten anderen Nutzern um das Wasserdargebot konkurriert und zunehmende auch immer häufiger kollidiert. Zum einen fällt mir da die Landwirtschaft ein und zum anderen die Industrie. Die Landwirtschaft begründet ihre Vorrangstellung damit, dass sie das entnommene Wasser zur Bewässerung von Pflanzen und damit zur Produktion von Nahrungsmitteln und zum Tränken von Tieren verwendet. Und die Industrie sieht manchmal in der Verweigerung eines Wasserrechts die Gefährdung von Arbeitsplätzen. Das heißt, die öffentliche Wasserversorgung hat ja zu guter Letzt sicherzustellen, dass jeder Verbraucher, jeder Abnehmer, der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen ist, Trinkwasser in Trinkwasserqualität bekommt und das Ganze jeden Tag, also 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wenn wir uns jetzt also vorstellen, es gibt ein großes Grundwasservorkommen, am Beispiel auf der grünen Wiese. Wie sieht es da aus? Auf der grünen Wiese will der Landwirt Pflanzen anbauen, nebenan wird ein Industriebetrieb errichtet und die öffentliche Wasserversorgung benötigt ebenfalls Wasser, um die Einwohner des nebenliegenden Dorfes zu versorgen. Das Grundwasservorkommen reicht aber nicht aus, alle die gewünschten Mengen zu liefern. Und jetzt ist ja die Frage in rechtlicher Hinsicht und damit auch in praktischer, was macht man, wie geht man damit um und wie ist eben die rechtliche Einordnung vorzunehmen, wie ist zu entscheiden, wer wie viel Wasser entnehmen darf und wie lange er dieses Wasser entnehmen darf?
Ja, da gibt es vielleicht zwei Punkte, mit denen man antworten kann. Einmal weiß ich natürlich, dass die Diskussion um den Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung ein Thema ist, mit dem sich die Branche gegenwärtig mit besonderer Hingabe beschäftigt. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob diese Debatte tatsächlich so notwendig und vor allem, ob sie auch hilfreich ist. Der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung ist im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes rechtlich verankert. Seit 1960. Also seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. Da sind sich, und das ist in der Juristerei ein durchaus seltener Befund, einmal alle einig. Man muss das also nicht nochmals regeln. Wenn man sich dann aber trotzdem daran gibt, im Bundes- oder Landesrecht nachzusteuern, dann geht das leicht nach hinten los. Es gibt da auch schon das ein oder andere unschöne Beispiel der Verschlimmbesserung. Vielleicht sollte man lieber genauer nach den Gründen der sich zuspitzenden Nutzungskonflikte fragen. Warum waren denn in den trockenen Sommern der letzten Jahre einzelne kleine Versorger nicht mehr in der Lage, den Wasserbedarf der Bürgerinnen und Bürger zu befriedigen? Es lag halt am Klimawandel, ist eine bequeme und vor allem auch schnell allgemein akzeptierte Erwähnung. Na klar, der Klimawandel. Aber wenn die unmittelbare Nachbargemeinde im selben Sommer deutlich besser klarkam, wird man doch ein bisschen nachdenklich. Möglicherweise waren einzelne Versorger nur deswegen überfordert, weil sie schlicht ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Für kurz gesprochen könnte man vielleicht sagen, dass es uns heute in erster Linie um die Entwicklung klimaresilienter Strukturen der öffentlichen Wasserversorgung gehen muss. Das ist natürlich inhaltlich sehr komplex und auch nicht kostenfrei zu haben. Aber es könnte im Idealfall dazu führen, dass wir dann nicht mehr nur an den Symptomen herumdoktern und den Mangel verwalten, indem wir halt hier und da mal einen zusätzlichen Vorrang ins Gesetz beschreiben. Und uns dann vielleicht auch noch eine gesetzliche Rangliste basteln, wer, wann, wem, warum in der Wassernutzung vorgeht. Ich weiß natürlich, dass gerade wir Deutschen eine fatale Freude an Hierarchien haben, aber eigentlich ist die Idee von der gesetzlich strikten Wasserhierarchie doch eher etwas für das rechtsphilosophische Seminar. Und zweitens Ihre Frage, was tun wir, wenn das Grundwasservorkommen nicht ausreicht? Da möchte ich mit einer Gegenfrage antworten. Warum reicht dann das Grundwasservorkommen nicht aus? Ist wirklich nicht genug Wasser vorhanden? Und könnte man das nicht auch mit einer überörtlichen Versorgungsstruktur in den Griff bekommen? Oder steht doch genug Wasser vor Ort zur Verfügung, aber die ausreichende Entnahme ist rechtlich schwierig oder sogar unzulässig, weil Gewässer oder naturschützerische Anforderungen dem entgegenstehen? Oder sind nur die von der Wasserbehörde zugelassenen Fördermengen zu knapp bemessen? Es gibt also durchaus einige Anknüpfungspunkte, die man zuerst klären sollte, bevor man dann die allzu beliebte Frage zuspitzen darf, Bürger oder Industrie? Hinzu kommt, solche Zuspitzungen sind sehr oft stark politisch oder ideologisch aufgeladen und damit schon von vornherein nicht besonders hilfreich. Aber das scheint sie gerade für viele erst richtig interessant zu machen. Die Erkenntnis, dass Klimaanpassung und Umweltschutz nicht vollständig deckungsgleich sind, ja, dass sie miteinander nicht selten auch in einen grundsätzlichen Konflikt geraten können, das wird uns künftig noch intensiver beschäftigen. Ich hatte das ja eben schon angesprochen. Sogar in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung ist dieses strukturelle Problem ja mittlerweile angekommen. Denken Sie nur an die Windenergieanlagen und die Rotmilane.
Jetzt haben Sie eben gesagt, der Vorrang der Wasserversorgung ist ja eigentlich schon gesetzlich geregelt im Wasserhaushaltsgesetz. Wenn dem so ist, stelle ich mir jetzt die Frage mit Blick auf einen besonderen, ich sag mal, Partner der öffentlichen Wasserversorgung, nämlich mit Blick auf die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft beeinträchtigt ja zwingend mit Viehhaltung und Düngung die Böden und damit auch das Grundwasser mit Nitrat. Das ist ja kein böser Wille der Landwirtschaft, sondern das ist schlicht zwingende Folge von landwirtschaftlicher Nutzung. Und gleichzeitig ist ja da auch die Frage, in welchem Umfang und wie nutzt die Landwirtschaft und was sagt das deutsche Düngerecht und wie ist da der komplette rechtliche Rahmen einzuordnen. Jetzt ist es ja so, mit Blick auf Nitrat kann man ja gleich Richtung EU gucken. Die EU-Kommission hat ja vor dem Hintergrund Nitratbelastung von Grundwasser bereits 2018 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland vor dem EuGH zur Umsetzung der Nitratrichtlinie eingeleitet. Reicht denn der vorhandene Rechtsrahmen in Deutschland wirklich nicht aus? Oder scheitert Deutschland hier nur an der Umsetzung des vorhandenen Rechtsrahmens? Und das ist der Anknüpfungspunkt zu Ihrer eben getätigten Aussage. Eigentlich ist der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung ja schon festgeschrieben. Das müsste ja bedeuten, dass alles klar ist und wir nur an der Umsetzung scheitern.
Ja, alles klar ist relativ selten in der Rechtswissenschaft. Und gerade in dem Konflikt, den Sie jetzt hier aufgreifen, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft, sind wir natürlich mittendrin in der Problematik der politischen Aufladung. Und das macht es nicht unbedingt leichter, wirklich rechtlich tragfähige Lösungen zu finden. Und vor allem, und das scheint mir hier der Schwerpunkt zu sein, diese dann auch effektiv durchzusetzen. Ich bitte also um Verständnis, dass ich jetzt hier und jetzt nicht so tun möchte, als könnte ich mit einem einzigen juristischen Hieb den gordischen Knoten lösen. Aber ich kann vielleicht das Augenmerk auf einen spezifisch rechtlichen, genauer gesagt auf einen gesetzgebungstechnischen Aspekt lenken. Wenn man einmal die nach dem von Ihnen angesprochenen Urteil des EuGH in Deutschland verabschiedeten düngerechtlichen Vorschriften liest und wenn man sie dann auch noch verstehen möchte, so ist das eine, sagen wir mal vorsichtig, sehr, sehr herausfordernde Angelegenheit. Natürlich ist es nicht Aufgabe der Rechtsetzung, Texte mit Aussicht auf den Literaturnobelpreis zu verfassen. Bob Dylan kann das sicher besser. Aber verständlich müssen die Vorschriften doch sein. Und vor allem auch vollzugsfähig. Es reicht eben nicht aus, mit immer komplexeren Normengeflechten nur die hochspezialisierten Zuständigen in den diversen Amtsstuben zu überzeugen, dass jetzt endlich alles formal im Reinen ist. Die Vorschriften müssen auch operationabel sein. Das heißt, sie müssen effektiv für jeden Acker im Land durchgesetzt werden können. Grau ist im Leben alle Theorie, aber entscheidend ist auf dem Platz, sagte der große Adi Preißler einmal. Daran hapert es vielfach. Weitere Klagen sind die notwendige Folge, aber leider nicht automatisch auch die Lösung des Problems. Immerhin hört man, dass das in anderen EU-Mitgliedstaaten durchaus besser gelingt. Vielleicht liegt es also nicht nur am europarechtlichen Rahmen.
Mit dem Konflikt zur Landwirtschaft und mit Blick auf Europa drängt sich mir sofort eine weitere Frage auf. Also wir sehen ja am Beispiel Landwirtschaft, dass es verschiedenste Ursachen gibt, die zur Belastung des Grundwassers führen. Und damit das Wasserversorgungsunternehmen trotzdem die öffentliche Wasserversorgung sicherstellen kann, hat es ja eigentlich wenig Alternativen. Entweder das Wasserversorgungsunternehmen nutzt andere Wasserquellen, also beispielsweise einen anderen Grundwasserleiter, Oberflächengewässer, wenn vorhanden, aufbereitetes Regenwasser. Oder eben das Wasserversorgungsunternehmen nutzt die Quelle, die vorhanden ist, die mit Nitrat belastet ist, bereitet dieses belastete Grundwasser auf und nimmt die entstehenden Mehrkosten in Kauf. Und Wie immer, wenn die Aufbereitung zu Trinkwasser teurer wird, das zahlt ja am Ende der Verbraucher über den Wasserpreis. Wenn man sich dieses Beispiel so ansieht, stellt sich ja die Frage, ob das auf europäischer Ebene festgenagelte Verursacherprinzip in Deutschland ausreichend umgesetzt wird. Also der Verbraucher zahlt für etwas, was jemand anderes ganz, ganz vorne in der Kette, was der andere verursacht hat. Haben wir dem Verursacherprinzip ausreichend Rechnung getragen mit diesem System?
Ja, auch das Verursacherprinzip ist ein weiteres sehr beliebtes Reizwort in der aktuellen und nicht nur in der wasserrechtlichen Diskussion. Und ja, dieser Grundsatz ist unter anderem im Europarecht enthalten. Und ja, man ist sich auch einig, dass das nicht nur eine programmatische Formel ohne rechtliche Bedeutung ist, sondern ein verbindliches Rechtsprinzip. Und natürlich bekommen Sie sofort Applaus von allen Seiten, wenn Sie fordern, dass die Verantwortlichen zur Kasse gebeten werden. Und zwar nur diese. Noch griffiger kann man das in Englisch formulieren. Polluter pays. Wer wollte denn ernsthaft daran zweifeln, dass das richtig ist? Jetzt kommt das Aber. Wer ist denn bitte dieser ominöse Verursacher, über den da alle sprechen, genau? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, nämlich das Beispiel der Belastung der Gewässer mit Arzneimittelrückständen. Wer ist der Verursacher? Ist es der Hersteller, der das Produkt in Verkehr bringt oder aus dessen Unternehmen bestimmte Stoffe über das Abwasser in den Fluss gelangen, weil die Kläranlage sie nicht bewältigt? Oder ist es vielleicht doch eher der Patient, der das Medikament bestimmungsgemäß verwendet oder der es vielleicht auch nur unsachgemäß in den Abfluss entsorgt, wenn es nicht mehr braucht? Und ist es in diesem Sinn tatsächlich bestimmungsgemäß, bei jedem kleinen Ziehen nach dem Joggen gleich eine große Tube Balsam zu verbrauchen? Es könnte auch der Arzt sein, der ein Präparat verschreibt oder vielleicht auch nur empfiehlt. Wo sind da die graduellen Unterschiede? Und soll der Arzt seine Auswahl zwischen verschiedenen Wirkstoffen auf medizinische Gründe stützen? Oder vielleicht doch auch auf den Gewässerschutz achten? Lachen Sie nicht, ich habe wirklich schon Gewässerkundler ein Medikament empfehlen hören, weil das im Wasser besser abbaubar ist als ein Konkurrenzprodukt. Also da muss ich gestehen, vertraue ich doch lieber ganz egoistisch der Schulmedizin. Wir sind aber noch nicht fertig. Ich könnte Ihnen als Verursacher auch noch den Apotheker anbieten, der ein Produkt empfiehlt. Im Einzelfall vielleicht auch nicht ganz ohne Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Interessen. Woran verdient er mehr? Oder ist Verursacherin die private oder gesetzliche Krankenversicherung auf der Grundlage der einschlägigen Regeln über die Erstattungsfähigkeit bestimmter Medikamente? Die griffige Antwort, Polluter pays, greift da also zu kurz. Es gibt vielfach nicht den Verursacher. Zahlt der Bürger das Ganze lieber über die Abwassergebühr oder über den Krankenkassenbeitrag? Das ist auch eine durchaus interessante Frage.
Wenn wir vor diesem Hintergrund eben schon über Europa sprechen, ein weiteres zentrales Thema auf europäischer Ebene ist ja auch die Wasserrahmenrichtlinie und die Umsetzung derselben. Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist der Schutz der Seen und Flüsse, des Grundwassers und der Küstengewässer in Europa. Die Wasserrahmenrichtlinie ist nun schon über 20 Jahre alt. 2021 begann der dritte Bewirtschaftungszyklus der Wasserrahmenrichtlinie, mit dessen Ende 2027 alle Gewässer einen guten Zustand erreichen müssen. Wie beurteilen Sie den derzeitigen Umsetzungsstand und was erwarten Sie?
Also auch auf die Gefahr, mich jetzt unbeliebt zu machen. Die Wasserrahmenrichtlinie wollte damals zu viel und das auch noch zu schnell. Außerdem blieb sie mit Rücksicht auf die politische Konsensfähigkeit ihrer inhaltlichen Ziele unter den Mitgliedstaaten der Union auch und gerade an ganz entscheidenden Stellen viel zu allgemein. Denken Sie zum Beispiel an eines der zentralen Instrumente der Richtlinie, das berühmt-berüchtigte Verschlechterungsverbot. Diese hochabstrakte Konstruktion irgendwo zwischen erstaunlicher Schlichtheit und bemerkenswerter Anthropophobie. Das hat in der Szene ganz zwangsläufig heftige Diskussionen darüber ausgelöst, was denn damit wirklich gemeint sein soll. Natürlich hatte da jeder schnell eine Theorie parat, die genau in sein eigenes Weltbild gepasst hat. Aber erst ein halbes Jahr vor dem ursprünglichen Zielerreichungszeitpunkt der Richtlinie hat der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung zur Weservertiefung in halbwegs Vollzugswegeweise konkretisiert, wie er das auslegt. Und das noch nicht einmal vollständig. Erst dann, Also fast 15 Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie wusste man aus berufenem Mund, was das denn genau ist, dieses ach so wichtige Verschlechterungsverbot. Naja, jedenfalls zum Teil, wie gesagt. Wer damals bei Entstehung der Richtlinie auf solche kritischen Punkte hingewiesen hatte, der wurde ganz schnell als Cassandra abgetan. Und ob Cassandra recht hatte, aber vor allem, was ihr schließlich widerfahren ist, das kann man ja bei Homer nachlesen. Man muss also vorsichtig sein. Heute stehen wir nun vor dem letzten Reservetermin zur Zielerreichung. Und wir sehen schon jetzt, dass es auch bis 2027 nicht gelingen wird, den rechtlich vorgeschriebenen guten Zustand aller Gewässer in der Europäischen Union zu verwirklichen. Weil die EU aus vielleicht politisch sogar durchaus nachvollziehbaren Gründen die Richtlinie nicht den neuen Realitäten anpassen will oder kann, entsteht ein immenser Druck in den Mitgliedstaaten. Und die heute unumgängliche Koordination von ökologischem Gewässerschutz und Klimaanpassung ist in der Richtlinie ja auch nur im Ansatz angelegt. Das macht es alles nicht einfacher. Die gegenwärtigen Aktivitäten in der Wasserwirtschaft dienen daher in erster Linie nur der Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung mit Blick auf die wohl unvermeidlichen Vertragsverletzungsverfahren in Luxemburg im Jahr 2028. Dann wird man weitersehen müssen. Aber eine funktionierende Rechtsordnung sieht jedenfalls theoretisch anders aus. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so.
Und weil wir gerade über Umsetzung von rechtlichen Vorgaben sprechen, wir haben ja auch auf nationaler Ebene hier eine ganz interessante Entwicklung. In 2021 hat das Bundesverfassungsgericht ja für Aufsehen gesorgt, als es entschieden hat, dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes, welches aus dem Jahr 2019 stammt, und die Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zum Ziel hatte, als das Bundesverfassungsgericht entschied, dass dieses Gesetz mit den Grundrechten unvereinbar sei. Hintergrund des Verfahrens war ja, dass das Klimaschutzgesetz dazu verpflichtet hatte, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 55% gegenüber 1990 zu mindern. Das Bundesverfassungsgericht sah die Beschwerdeführenden durch die angegriffenen Bestimmungen als in ihren Freiheitsrechten verletzt an. Die Vorschriften verschieben nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts eben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030, also unumkehrbar in die Zukunft. Um das Klimaschutzziel zu erreichen, müssten die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer dringender und kurzfristiger erbracht werden. Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten sei praktisch jegliche Freiheit nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts potenziell betroffen. Dies wird dann damit begründet, dass noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht seien. Der Gesetzgeber hätte daher zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit Vorkehrungen treffen müssen, um diese hohen Lasten abzumildern. Zu dem danach gebotenen rechtzeitigen Übergang zur Klimaneutralität reichen die gesetzlichen Maßgaben des Klimaschutzgesetzes nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes nicht aus. Der Gesetzgeber sei zur Neuregelung bis zum Jahre 2022, genau gesagt bis zum 31.12.2022 verpflichtet. Herr Professor Reinhardt, wenn wir in die Wasserwirtschaft schauen, müssen wir Ihrer Meinung nach mit vergleichbaren Klagen rechnen? Entspricht der Umgang mit unserer wichtigsten Lebensgrundlage Wasser noch den Vorgaben des Artikel 20a Grundgesetz, wonach der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung schützt?
Ach ja, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz. Da wird ja im Moment viel berichtet und diskutiert und das wird uns sicher auch noch einige Zeit weiter beschäftigen. Aber was hat man denn da in Karlsruhe genau juristisch entschieden? Das würde nun sicher den Rahmen unseres Interviews sprengen, die über 100 Seiten des Beschlusses hier im Einzelnen durchzudeklinieren. Aber vielleicht nur so viel und vielleicht auch etwas, was auf den ersten Blick überraschend klingt. Lassen wir mal die breite allgemeine Berichterstattung außen vor und schauen uns wirklich nur die trockene juristische Ebene an. Da wird es dann gleich viel weniger spektakulär. Denn nach der Auffassung der Karlsruher Richterinnen und Richter hat der Gesetzgeber seine verfassungsrechtliche Pflicht, die Menschen vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen, nicht verletzt. Das Klimaschutzgesetz trifft Maßnahmen, die zur Erreichung der gebotenen Schutzziele grundsätzlich geeignet sind. So sagt es das Gericht ausdrücklich. Aber das Gesetz sei unverhältnismäßig, weil es jetzt zu hohe Treibhausgasemissionen zulässt, sodass die Emissionsminderungslasten in der Zukunft so stark angespannt werden müssen, dass die Grundrechte in einigen Jahren fundamental gefährdet sein werden. Und zweitens, den genauen Weg zu diesen Emissionsminderungen hätte der Gesetzgeber nicht auf den Verordnungsgeber, also auf die Regierung, delegieren dürfen, sondern den hätte er selbst aufzeigen müssen. Sie sehen also, Verhältnismäßigkeit und Wesentlichkeitsgrundsatz, zwei überaus gängige Instrumente aus dem altbekannten verfassungsrechtlichen Begründungswerkzeugkasten des Bundesverfassungsgerichts. Die passen fast immer. Bei der Bundesnotbremse, im Infektionsschutzrecht, im Asylrecht, bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr und. Bei beiden Begründungsansätzen kommt es aber weniger auf die Aussagen im Gesetz selbst an, hier also im Grundgesetz, denn die sind viel zu abstrakt. Entscheidend ist dann vielmehr, wer im demokratischen Rechtsstaat letztverbindlich das Sagen hat. Der Gesetzgeber? Die Verwaltung? Oder nicht doch die Gerichte? Der Verfassungsauftrag zur Klimaneutralität steht nämlich gerade nicht im Text des Grundgesetzes, sondern nur in der Karlsruher Entscheidung. Und wieder sind wir bei den allgemeinen Grundlagen, die ich zu Beginn angesprochen hatte. Es geht um das Gewaltenteilungsprinzip. Und ganz unabhängig davon, dass ich den Beschluss im Ergebnis für völlig richtig halte, zweifle ich, ob die abschließende Entscheidung über so grundlegende, aber durchaus auch über weitaus weniger spektakuläre Fragen, wie etwa im Wasserrecht, wirklich bei der Justiz am besten aufgehoben ist. Da sitzen nämlich ganz überwiegend Juristen, müssen Sie wissen. Bei Ihrer Anschlussfrage über vermehrte Klagen im Wasserrecht muss ich natürlich aufpassen, dass ich da nicht in eine Falle tappe. Das Bundesverfassungsgericht war da überaus großzügig, den Beschwerdeführern den Zugang zu Gericht zu eröffnen. Auch Kläger aus Nepal und Bangladesch durften bekanntlich vorstellig werden. Deren Anliegen hat man dann in der Sache aber recht schnell wieder verworfen. Doch das Signal einer weiten Ausdehnung des Rechtswegs ist ganz deutlich. Und das wird in jedem Fall weitere Klagen provozieren, selbstverständlich auch im Wasserrecht. Rechtlich vielfach erfolglos, aber trotzdem oft mit einer nicht zu unterschätzenden politischen Signalwirkung. Und jetzt versuche ich mal eine ganz gefährliche Gratwanderung, speziell mit Blick auf Ihre berufliche Tätigkeit, Frau Kramer. Natürlich wird auf diese Weise ein überaus lukratives Geschäftsmodell der Rechtsberatung im Klimawandel massiv befördert. Klagen sind in breitem Umfang zulässig, aber dann nur in vergleichsweise begrenztem Maß auch in der Sache erfolgreich. Ich halte das für sehr problematisch und nicht, weil ich Ihrem Berufsstand die so provozierten Mandate und Honorare missgönne, wirklich nicht. Aber ich verspüre, wie gesagt, ein verfassungsrechtliches Unbehagen, wenn Gerichte nicht nur Recht sprechen, sondern in hohem Maß auch selber Recht setzen und damit letztlich auch Politik betreiben. Gerichtsverfahren dienen der Rechtsdurchsetzung und nicht als politische Fanale. Das ist nicht Ihre primäre Aufgabe im Staat des Grundgesetzes. Leider sieht man das aber heute vielfach anders, und zwar interessanterweise übereinstimmend in durchaus ganz unterschiedlichen politischen Ecken und Rändern.
Wenn man darüber so nachdenkt, dann steht uns ja allen doch einiges an Arbeit und interessanten Fragestellungen ins Haus. Wenn wir uns diese Entwicklungen und Herausforderungen so ansehen, die wir vor der Brust haben in der Wasserwirtschaft ganz allgemein, worin sehen Sie denn die größte Herausforderung für Ihre Tätigkeit? Sei es als Professor an der Universität in Trier allgemein oder sei es als Direktor des Instituts für Wasserwirtschaftsrecht?
Also eine der größten Herausforderungen ist immer wieder der funktionierende Brückenschlag zwischen der wasserrechtlichen Regelungslage einerseits und den aktuellen wasserwirtschaftlichen und politischen Diskussionen andererseits. Nehmen Sie ruhig nochmal das Beispiel vom Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung. Man muss ihn nicht ins Gesetz schreiben, denn da steht er schon. Man muss das Gesetz nur richtig lesen und anwenden. Und trotzdem wird leidenschaftlich und anhaltend diskutiert. Und umgekehrt sollte man nichts in ein Gesetz schreiben, nur um damit Sand in die Augen der Leute zu streuen. Seht alle her, da steht ja auch das Wort Klima im Paragraphen. Ja, schon, da steht es wohl. Aber ist es auch wirklich eine effektive Steuerung oder doch nur ein bloßes Symbol, damit erstmal Ruhe im Laden ist? Diese beiden Ebenen finden nach meiner Beobachtung oft nur sehr schwer oder manchmal sogar auch gar nicht zueinander. Und das ist eine unserer zentralen Aufgaben.
Und wenn Sie sich mit Blick darauf was wünschen dürften, was wäre das?
Also mit etwas weniger Ideologie in den aktuellen wasserrechtlichen Diskussionen wäre schon viel gewonnen, finde ich. Und wenn ich wieder mal mit dem einen oder anderen wasserrechtlichen Reizthema befasst bin, also dann wüsste ich wirklich gerne, ob Albert Camus tatsächlich in der Lage war, sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorzustellen. Wie hat er das bloß gemacht?
Das finde ich ein sehr gelungenes Schlusswort, Herr Professor Reinhardt. Ich wünsche Ihnen weiterhin genauso viel Freude mit der Wasserwirtschaft und dass Ihnen diese wasserwirtschaftlichen Herausforderungen nicht ausgehen und somit Sisyphus immer weiter etwas zu bewältigen hat. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben.
Danke für die Einladung.
No Age to O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.